Deep Dive Cleantech, dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's!
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und das ist jetzt auch die erste Folge im Jahr 2023 und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht ein bisschen unkonventionell für so einen Podcast reinstarten und zwar nicht mit einer Unternehmerin oder einem Unternehmer oder einer Investorin oder einem Investor im Bereich Cleantech, sondern ich habe meinen Kollegen Jakob Medik gebeten, doch mal mit dabei zu sein. Jakob Medik ist einer unserer erfahrensten Kollegen, die im Bereich Cleantech unterwegs sind, ein langjähriger, erfahrener Analyst im Bereich erneuerbare Energien, Mobilitätswirtschaft, Kreislaufwirtschaft, also all die Technologien, mit denen wir uns ja eigentlich monatlich hier beschäftigen. Hallo Jakob, grüß dich.
Grüß dich David, freut mich, dass ich auch mal dabei sein kann.
Absolut, du bist jetzt mal dabei, weil wir nämlich jetzt beide mal versuchen, mal so einen kleinen Trendausblick zu machen für das Jahr 2023. Das ist ein Versuch, um mal so ein bisschen abzuschätzen, welche Themen denn in diesem Jahr auf die Branche auf uns zukommen. Und wenn wir dann ganz mutig sind, können wir auch am Ende des Jahres nochmal eine Aufnahme machen und dann mal schauen, wie richtig wir lagen mit dem, was wir zu Beginn dieses Jahres nämlich so abgeschätzt haben. Was glaubst du denn, sind so die Top 3 oder 4 Themen in diesem Jahr? Erstmal so ein bisschen High Level, dann können wir da gerne auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen.
High-Level-Team. Top 3 aus meiner Sicht, Industriepolitik, Industriestrategie, wird ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aus verschiedensten Gründen brauchen wir auf jeden Fall zukunftssichere Wertschöpfungsketten hier in Europa, in Deutschland. Sonst wird das nichts mit der vollumfänglichen Energiewende. Dann das zweite Thema, Strommarktdesign. Das ist so ein bisschen abstrakter. Definitiv. Da steht aber auch eine strukturelle Reform bevor.
Also eigentlich so die Organisation unseres Strom- und Energiesystems, um es fit zu machen für wahrscheinlich 100% erneuerbare Energien.
Genau. Im Prinzip ist es nichts anderes. Da geht es einfach darum, den Investitionsrahmen zu schaffen, damit wir erneuerbare Energien weiter ausbauen können, die Investitionssicherheit für die Erneuerbaren sicherstellen können, gleichzeitig aber auch die Versorgungssicherheit im Blick behalten, weil nur mit Erneuerbaren, beziehungsweise mit Erneuerbaren nur geht es schon, aber nicht nur mit Wind und PV. Wir brauchen für die letzten 20%, sagen wir mal, im Stromsystem auch regelbare Kapazitäten. Und da kommen dann wieder andere Technologien zum Tragen, die aber teurer sind und die flexibel zum Einsatz kommen. Und da brauchen wir auch Refinanzierungsmechanismen, die in der Breite jetzt noch nicht existieren.
Da gehen wir gleich nochmal rein. Also das ist Top-Thema Nummer 2. Was ist dein Top-Thema 3?
Das Top-Thema 3 würde ich sagen, liegt vielleicht nicht direkt auf der Hand, aber ich würde trotzdem sagen, Wasserstoff ist einfach auch eng verknüpft mit dem Wertschöpfungsthema. Wir brauchen einfach neue Industrien, neue Technologien in Europa. Und ja, die USA haben jetzt vorgelegt, auch gerade beim Thema Wasserstoff, echt einiges reingelegt an Investitionen und massiv mobilisiert. Und da stehen in Europa schon seit einigen Jahren eigentlich ein paar Vorhaben im Wartestand. Und ja, wir können eigentlich nur hoffen, dass es dieses Jahr dann wirklich mal vorangeht und der Hochlauf dann endlich mal startet.
Ich würde wahrscheinlich das insofern ein bisschen challengen, jetzt gar nicht in Frage stellen natürlich, sondern vielleicht einfach um einen vierten Punkt zu ergänzen, nämlich, dass wir eigentlich dieses Jahr wahrscheinlich jetzt wirklich auch den Schalter umlegen müssen, um wirklich komplett rein in die erneuerbaren Energien zu gehen, aber wirklich auch den Hebel umlegen, wenn es darum geht, aus den fossilen Energien auch auszusteigen. Denn was wir gesehen haben, Ende letzten Jahres noch und zu Beginn diesen Jahres ja auch, die großen Demonstrationen, die in Lützerath stattgefunden haben. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat mit RWE ja einen Kompromiss gefunden, aus der Kohle bis 2030 in den Revieren im rheinischen Bereich dort auszusteigen. Aber in Ostdeutschland haben wir ja auch noch nach wie vor eine Kohleproduktion. Und hier steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ja drin, bis 2030 idealerweise auszusteigen. Also da hoffe ich auch, dass da noch einiges in Bewegung kommt, also hier noch mehr Klarheiten zu schaffen. Und was dadurch eng damit verknüpft ist, ist die Frage dann auch, wie können wir auch den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Das ist natürlich einmal das Thema 2, was du vorhin erwähnt hattest, nämlich dieses sogenannte Strommarktdesign. Also wie können wir die Märkte fit machen für die erneuerbaren Energien. Aber es ist ja nicht nur eine Marktfrage, sondern auch eine Frage, wie kriegen wir jetzt schnelle Genehmigungen auch rein, damit auch ganz, ganz schnell diese Wind- und Solarkraftanlagen gebaut werden.
Das ist absolut richtig. Gerade in Deutschland ist die Genehmigungsseite ja eine große Hürde noch. Und ja, die Zeiten und die Zeiträume sind einfach viel zu lang. lang noch und viel zu aufwendig für die Projektierer, sodass es einfach nicht so schnell vorangeht mit dem erneuerbaren Ausbau, wie es eigentlich sein müsste, auch um kompatibel und konform mit den Klimazielen zu bleiben. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was auch dieses Jahr weiter ansteht. Das war letztes Jahr schon ein Riesenthema, aber ich denke, da ist auch schon ein bisschen was passiert. Deshalb sind da wichtige Weichenstellungen im Winter-an-Land-Gesetz schon gemacht worden. Die Flächen müssen jetzt ausgewiesen werden von den verschiedenen Bundesländern. 2% der Fläche müssen für die Windenergie bereitgestellt werden, bis 2030 allerdings. Ja, da ist die Frage, ob man das vielleicht noch ein bisschen vorziehen kann. Und das könnte dieses Jahr also nochmal auf den Tisch kommen, das Thema. Aber insgesamt auch bei der Solarenergie wird eine Beschleunigung stattfinden. Da gab es auch von europäischer Seite, ja, gewisse Mandate und Ankündigungen schon, dass man den Genehmigungszeitraum auf maximal ein Jahr beschränken möchte und zusätzlich dazu auch Go-To-Areas für diese Technologien auch ausweisen will, für die erneuerbaren Energien. Das heißt, in diesen Bereichen, die dann aus- und definiert werden und ausgewiesen werden, muss keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr erfolgen. Und das ist einfach ein Prozess oder das ist ein Schritt, der den ganzen Prozess extrem beschleunigen würde.
Das muss man ja wirklich auch nochmal betonen, ne? Weil was wir ja gesehen haben und gelernt haben auch letztes Jahr, dass die LNG-Terminals, also dieses ja flüssige Gas und die Terminals dafür, innerhalb von ja 9 Monaten, 12 Monaten, 18 Monaten, je nach Baustand und Projekt auch realisiert werden konnten. Das sind ja umfangreiche Projekte, die in wenigen Monaten eigentlich entstanden sind. Gleichzeitig haben wir immer noch Windkrafträder, die 7, 8 Jahre lang auf ihre Genehmigung warten. Also das steht ja überhaupt nicht im Verhältnis und das soll ja dann durch diese Gesetzgebungen und Ziele, die du gerade angesprochen hast, dann auch da beschleunigt werden. Glaubst du, das kommt dann auch dieses Jahr und dass da wirklich auch mehr Bewegung reinkommt oder wird es dann wieder so ein bisschen untergehen und ja, dann verhaken sich Bundesregierung und Landesregierung und die EU dann noch?
Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall kommen wird. Ich glaube, ja, der politische Wille ist jetzt auf jeden Fall vorhanden und die Dringlichkeit ist auch vorhanden. Wir hinken ja den Klimazielen nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern einfach hinterher und gerade der Stromsektor ist einfach so grundlegend für die Dekarbonisierung auch der anderen Sektoren, wo die Situation noch viel schlechter aussieht aktuell, das muss man auch ganz klar sagen. Im Stromsektor sind wir ja schon relativ weit, aber das Entscheidende ist einfach, dass wir im ersten Schritt eigentlich den Stromsektor dekarbonisieren müssen und zwar vollständig und so schnell wie möglich, damit wir sozusagen das als Plattform nutzen können, um auch die anderen Sektoren über innerhalb eines sektorengekoppelten Systems dann dekarbonisieren können. Das heißt, ja, über Sektorenkopplungstechnologien wie die Wärmepumpe zum Beispiel im Wärmebereich, im Gebäudebereich oder das Elektroauto im Mobilitätsbereich. Auch diese Sektoren sind in ihrem Transformationsprozess einfach sehr stark abhängig von einem CO2-neutralen Netz, also einem 100% erneuerbaren Stromsystem. Und deshalb glaube ich, wird es vorangehen, gerade im Stromsystem. Und wenn man sich jetzt auch die Vorhaben anschaut, vor ein paar Tagen hat Robert Habeck angekündigt, ein Beschleunigungspaket vorzulegen für die Solarenergie, aber auch vor allem für den Netzausbau, der immer so ein bisschen zu kurz kommt, auch in der öffentlichen Diskussion, meines Erachtens, weil das im Prinzip eigentlich auch das Rückgrat bildet für die komplette Dekarbonisierung.
Genau, es ist aber jetzt ja auch nicht nur jetzt Bundesgesetzgebung, die ausschlaggebend ist. Dafür sind ja auch im letzten Jahr diese Ziele gesetzt worden, die du ja auch schon genannt hattest. Also im Durchschnitt jedes Bundesland 2% der Flächen zumindest für Windenergie auch zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig natürlich auch die Ziele und die Anforderungen der EU, die hattest du ja auch schon genannt, quasi Go-Areas und nicht No-Go-Areas, sondern tatsächlich Go-Areas zu schaffen in den Regionen für den Ausbau erneuerbarer Energien und eben auch dann auch der Versuch, dass die Genehmigungsprozesse dann stark beschleunigt werden. Aber das eine ist ja, die Ziele aufzusetzen und diese Maßgabe auszurufen aus EU- oder Bundesebene. Das andere ist ja tatsächlich, wie reagiert und agiert ein Landkreis XY? Wie reagiert ein Naturschutzverbund vor Ort oder sonstige Interessen der sogenannten Öffentlichkeit, die dann sagen, nee, ich möchte das hier nicht haben? Also glaubst du auch, dass da so ein bisschen kultureller Wandel dann auch langsam durchs Land gehen könnte?
Ja, das ist natürlich ein großes Problem, definitiv. Die Akzeptanz der Erneuerbaren ist vor Ort natürlich ja nicht immer gegeben, das ist absolut richtig. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dann die Bevölkerung vor Ort auch mitzunehmen und auch partizipieren zu lassen an den ja, ökonomischen Chancen, die auch mit der Energiewende einhergehen. Und ja, ich denke, das muss natürlich noch viel stärker passieren. Und auch da glaube ich, ja, es könnte zum Beispiel das, um jetzt wieder den Bogen auch zu schlagen, die Reform des Strommarktdesigns ansetzen, weil da geht es ja gerade auch insbesondere darum, erneuerbaren Strom, der ja eigentlich schon der kostengünstigste von allen Stromerzeugungstechnologien ist, dann auch wirklich, dass diese günstigen Kosten auch beim Verbraucher und bei Verbraucherinnen ankommen. Das ist heute einfach noch nicht der Fall und deshalb gibt es insgesamt auch teilweise noch Akzeptanzprobleme, weil es noch nicht so sichtbar ist, dass erneuerbare Energien einfach die günstigste Energiequelle darstellen. Und ich glaube, da in der Hinsicht muss einfach noch viel passieren. Da muss das Abgaben- und Umlagensystem reformiert werden und dann muss der Zugang geschaffen werden, vor Ort auf die erneuerbare Produktion zugreifen zu können, von den Verbrauchern, dem Endverbrauchern, aber natürlich auch von Gewerbe und Industrie vor Ort.
Dass die erneuerbare Energien tatsächlich die günstigste Energieform ist, wurde ja auch im letzten Jahr bereits von der Internationalen Energieagentur testiert. Eigentlich die internationale Energieinstitution, die immer sehr zurückhaltend war, was den Ausbau der neuen Energien anbelangt, die auch sehr viele, viele Jahrzehnte den Ausbau und die Weiterentwicklung des fossilen und auch atomaren Sektors aufrechterhalten hat, aber die tatsächlich auch gesagt haben, nein, Solar und Wind, die erneuerbaren Energien sind die günstigste Art und Weise, tatsächlich auch Strom herzustellen. Und das führt uns ja so ein bisschen auch zu einem anderen Thema nochmal. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass natürlich insbesondere der Stromsektor auch weiter sich weiterentwickeln muss und wir hier eine sogenannte Dekarbonisierung auch der anderen Sektoren, die jetzt klassischerweise in der Vergangenheit jetzt nicht der Stromsektor waren, sondern eben auch durch den Ausbau der erneuerbaren Energien auch garantieren kann. Und ein Beispiel ist ja zum Beispiel der Mobilitätssektor, der in der Vergangenheit ja sehr stark treibstoffabhängig war und natürlich mit dem Ausbau der Elektromobilität hier auch Möglichkeiten schafft, Strom zu nutzen aus erneuerbaren Energien für die Mobilität. Aber, und vielleicht das auch nochmal so ein bisschen nochmal hier reinzubringen, vielleicht auch mal so eine kleine Übersicht, wie wir denn überhaupt aktuell den Stand der Dekarbonisierung in den einzelnen Sektoren schon geschaffen haben. Also wir haben das ja mal zusammengetragen, Jakob, das hast du ja mit deinem Team auch gemacht und wir haben da verschiedenste Quellen nochmal genutzt, um zu gucken, wo wir denn überhaupt stehen im Vergleich zu 1990. Das ist ja immer so dieses Referenzjahr für die CO2-Emissionsziele. Und wie stehen wir eigentlich in Relevanz zu dem Ziel, bis 2045 Net Zero zu schaffen? Das ist nämlich das Ziel, was im Klimaschutzgesetz auch schlussendlich verabschiedet worden ist. Da kann man auch nochmal einfügen, da hat zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, welches ja die Fridays for Futures erklagt haben, auch sehr stark geholfen, denn das Gesetz wurde nachher angepasst und es wurde gesagt, um die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft Paris-konform, sprich auf dieses 1,5-Grad-Ziel auch einzuschwören und einzubringen, da muss dieses Gesetz angepasst werden, eben mit einem Net-Zero-Ziel, CO2-Ziel bis 2045. Das will ich ganz kurz nochmal hier nochmal mit einbringen. Wir sind im Stromsektor schon relativ weit, natürlich immer noch nicht ausreichend, aber mit 53% sind wir da doch relativ weit. Im Industriesektor sind wir mit knapp 40%, 39% ungefähr, da schon gar nicht so gut aufgestellt. Und im Verkehrssektor 10%, da haben wir wirklich noch eine ganz, 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 ganz weite Strecke. Und im Gebäudebereich, da geht es ja vor allen Dingen um Wärme, da sind wir auch nur im Bereich 43%, also unterhalb der 50%-Marke noch. Und um noch die beiden letzten Sektoren, die ja statistisch auch immer noch erfasst werden, noch mitzunennen, der Landwirtschaftssektor, da sind wir mit 22% erst so weit. Und wenn man sich die sogenannte Kreislaufwirtschaft anschaut, da sind wir schon relativ weit mit 76%. Aber all in all, quer durch alle Sektoren hinweg, haben wir noch ganz schön große Hausaufgaben vor uns.
Das ist absolut richtig. Am meisten Kopfschmerzen in der Hinsicht, denke ich mal, bereitet uns aktuell noch der Gebäudesektor und der Mobilitätssektor. Denn wenn man sich auch anschaut, was dort passiert aktuell, dann wird relativ schnell klar, und das geben auch die einschlägigen Analysen und Berichte, Projektionsberichte her, des Umweltbundesamtes beispielsweise, dass wir dort auf eine ziemlich große Klimalücke hinzusteuern. Im Jahr 2030 sind ja im Klimaschutzgesetz fixe Ziele definiert, sektorspezifische Ziele. Das heißt, alle Sektoren müssen diese Ziele ja gesetzlich einhalten. Und wenn man, und es sind für jedes Jahr bestimmte Zielsetzungen auch vorgegeben. Und seit einigen Jahren fällt auf, dass gerade der Gebäudesektor und der Mobilitätssektor diese Ziele immer wieder nicht oder wiederholt nicht einhalten kann. Und ja, gerade da ist der Handlungsdruck natürlich jetzt enorm hoch. Ich denke, man muss da so ein bisschen abschichten. Klar, also im Gebäude-Wärmebereich habe ich schon das Gefühl, dass jetzt auch einiges ins Laufen gekommen ist und passiert. Das ist wahrscheinlich auch sehr stark bedingt durch den russischen Angriffskrieg und die daran angeschlossene Energiekrise und diese extreme Abhängigkeit vom Erdgas. wovon ja vom Erdgas ist der Gebäudesektor einfach sehr, sehr stark noch abhängig. Und das hat einem so ein bisschen, glaube ich, die Augen geöffnet, auch den Gesetzgeber und den Entscheidungsträgerinnen die Augen geöffnet, dass man hier besonders aktiv werden sollte. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was in diesem Jahr so geplant ist, dann fällt schon auf, dass ja ein sehr hohes Aktivitätslevel im Gebäudesektor besteht. Also was dort passieren soll, ist zum Beispiel, jetzt nochmal ein Beispiel genannt, es gibt verbindliche Ziele, die festgelegt werden sollen. Einmal ein 50% erneuerbare Energien-Ziel für den Gebäudesektor bis 2030. Wenn wir uns die erneuerbaren Anteile im Gebäudesektor anschauen, dann ist das noch ein sehr weiter Weg, weil da stehen wir unter 20% aktuell noch. Dann haben wir auf der Haushaltsebene bei den dezentralen Wärmesystemen auch eine Vorgabe von 65% erneuerbaren Energien, die schon ab 2024 greifen soll. Das ist eigentlich de facto gleichbedeutend mit einem Einbauverbot für fossile Heizkessel.
Aber das ist ja noch nicht da, ne? Also ich meine, das ist ja so ein Thema, was ja auch dieses Jahr ansteht. Das wurde ja auch schon für letztes Jahr angekündigt, aber es kam nicht.
Richtig.
Das heißt, dieses Verbot bzw. Einbaugebot, muss man ja auch sagen, für Heizungsanlagen, dass sie mindestens 65% durch erneuerbare Energien versorgt sein müssen, für Neubauten ab 2024. Aber es ist ja noch nicht da. Das wird, ich glaube, da können wir wahrscheinlich optimistisch sein, dieses Jahr dann auch noch kommen.
Genau, das ist absolut richtig. Du sagst es richtig, es hätte eigentlich schon im letzten Jahr kommen sollen. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir dieses Jahr damit rechnen können, hoffe es zumindest. Und da muss aber natürlich auch noch klar definiert werden, was bedeuten eigentlich diese 65%. Das ist ja auch noch nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt ein Einbaugebot, wie du gesagt hast, für Wärmepumpen beispielsweise bedeutet. Wärmepumpen sind sicherlich mit im Geltungsbereich mit drin und stehen definitiv als Erfüllungsoption für dieses 65%-Ziel zur Verfügung. Da besteht eigentlich kein Zweifel. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann fehlen uns so ein bisschen die Optionen auch, in der Breite dann auch die klimaneutralen Lösungen auszurollen im Wärmebereich. Aber die Frage ist, ob vielleicht auch andere Technologien sich noch für dieses 65%-Ziel qualifizieren. Da geht es dann zum Beispiel um Hybridheizung, ja, also die teilweise da auch über Biomasse laufen. Da kann es aber auch um Wasserstoff-Hybridmodelle gehen, in Kombination mit Erdgas zum Beispiel.
Also glaubst du auch, dass im Haushaltsbereich auch Wasserstoff zum Tragen kommen kann?
Ich glaube da überhaupt nicht dran. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Wasserstoff keine Rolle im Wärmebereich spielt, höchstens in den Hochtemperaturprozessen, im industriellen Wärmeverbrauch. Da könnte Wasserstoff eine Rolle spielen, wird es wahrscheinlich auch als Ersatz für Erdgas. Aber wir haben andere, deutlich effizientere Lösungen und kostengünstigere Lösungen im Angebot auf Haushaltsebene, wie die Wärmepumpe beispielsweise. Deshalb, glaube ich, wird Wasserstoff hier keine Chance haben.
Gut, aber zumindest können wir mit der Aussage hier antreten, dass in diesem Jahr das 65%-Ziel erneuerbare Energien verabschiedet wird und damit dann wahrscheinlich auch einen ganz schönen Boost nochmal in die entsprechenden Industrien auch reinbringen wird, insbesondere bei der Wärmepumpe auch, ne? Und es gab ja auch schon ein paar Ankündigungen der Wärmepumpenindustrie, die Produktionskapazitäten weiter auf- und auszubauen, und darauf setzen sie ja auch. Ich glaube, es gibt ja dieses ausgerufene Ziel der Politik, was ja auch bislang auch von der Wirtschaft unterstützt worden ist, zu sagen, wir wollen 6 Millionen Wärmepumpen bauen bis 2030, was wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichen wird. Also da können wir hoffentlich auch denken, dass da vielleicht auch noch mehr produziert und noch installiert werden.
Absolut richtig. Also, aber was man auch berücksichtigen muss, das sind ja eigentlich nur die ordnungspolitischen Vorhaben, ne, und Vorgaben, die wir für dieses Jahr jetzt erwarten. Das wird ja auch noch komplementiert durch, ja, Förderanreize, durch verschiedene andere Anreizmechanismen, wie beispielsweise Förderung effizienter Gebäude. Bei diesem Instrument soll die Fördersystematik komplett umgestellt werden. In der Vergangenheit ging es eigentlich immer darum, dass die meisten Gelder in den Neubau geflossen sind, und das soll jetzt geändert werden, das soll neu ausgerichtet werden auf den Bestand, auf den Gebäudebestand. Das heißt, hier soll ein Worst-First-Ansatz implementiert werden. Das heißt, die am schlechtesten saniertesten und gedämmten Gebäude sollen sozusagen die meisten Fördergelder bekommen. Das führt dann wiederum auch von einer sehr hohen Fördereffizienz, so hofft man zumindest, und ja, für mehr CO2-Einsparungen pro Fördereuro. Das klingt erstmal auf jeden Fall absolut sinnvoll, und ich glaube, man kriegt da auch sehr viel Druck von der europäischen Ebene, von der EPBD, der Environmental Performance of Buildings Directive, und dort soll auch eine Sanierungspflicht jetzt festgelegt werden. Das steht jetzt auch für Q1 an. Dieses Vorhaben befindet sich jetzt auch schon in dem finalen Abstimmung im Trilogverfahren und soll dann auch eine Sanierungspflicht für Bestandsgebäude insbesondere festgelegt werden. Und das wird sich sicherlich dann auch auf nationaler Ebene niederschlagen in dem Förderregime. Und vielleicht noch ein weiterer interessanter Punkt ist auch, dass die Bewertungsgrundlage von Gebäuden im Rahmen dieses Förderregimes auch umgestellt werden soll. Das heißt, in der Vergangenheit wurde sozusagen die Förderwürdigkeit oder die Förderfähigkeit eines Gebäudes daran bemessen, wie hoch der Primärenergiebedarf ist und wie gut die Gebäudewärme und die Gebäudehülle wärmegedämmt sind. Das soll jetzt viel ganzheitlicher ausgestaltet und betrachtet werden. Das heißt, man schaut sich wirklich den gesamten Lebenszyklus an des Gebäudes, sondern man schaut sozusagen nicht nur auf die Betriebsphase des Gebäudes, sondern guckt sich auch wirklich genauer die Bauphase, berücksichtigt auch die Bauphase des Gebäudes. Und das ist auch absolut richtig so, weil in der Bauphase des Gebäudes fallen schon über die Hälfte der Emissionen an. Und das ist teilweise nicht so richtig bekannt, aber deshalb ist es super wichtig, diese Phase auch anzugehen. Und ja, das erfordert natürlich dann wieder neue Technologien wie grünen Stahl, grünen Zement, aber auch neue planerische Ansätze, wie zum Beispiel die serielle Sanierung.
Genau. Also ein Großthema ist ja auch, was immer so ein bisschen schwelt, ist diese Frage und die Auseinandersetzung damit, wo soll denn jetzt überhaupt CO2 eingespart werden? Wir haben das ja gerade in diesem Überblick ja auch schon diskutiert und gesehen, dass einige Sektoren wie der Stromsektor mit 53% sehr viel weiter ist als zum Beispiel der Mobilitätssektor mit nur 10%. Da gibt es ja die einen, die sagen, eigentlich ist es total egal, wo CO2 eingespart wird. Und die anderen sagen, nee, es ist nicht egal, sondern jeder muss sich anstrengen. Und das ist ja auch noch ein Thema, was ein bisschen ausgefochten werden muss, ne? Weil wir haben ja Klimaziele und da gibt es dann auch so ein bisschen den Streit, wie wollen wir diese Klimaziele denn messen? Wollen wir sie auf jährlicher Basis messen? Also wie weit sind wir tatsächlich jedes Jahr gekommen? Und wollen wir dann innerhalb dieser Jahresmessung nochmal schauen, wie weit ist denn der Transportsektor gekommen? Wie weit ist der Gebäudesektor gekommen? Wie weit ist dann der Stromsektor gekommen? Versus eben dann einer anderen Zählart, wo man sagen kann, okay, wir schauen uns einfach mal in ein paar Jahren mal an, wie weit wir gekommen sind und versuchen insbesondere dort erstmal CO2 einzusparen, wo es ein bisschen einfacher ist als in anderen Sektoren. Deswegen brauchen wir gar nicht diese messgenauen Zählungen. Wie bewertest du denn diese Diskussion und wie vernünftig hältst du sie? Beziehungsweise was glaubst du, hilft denn der Cleantech-Industrie am besten und am meisten?
Also ich tendiere oder plädiere auf jeden Fall dazu, an den sektorspezifischen Zielen festzuhalten. Ich meine, am Ende geht es darum, dass wir auf Net Zero kommen müssen oder zu Net Zero kommen müssen. Und das wird einfach nur möglich sein, muss man auch ganz klar sagen, wenn alle Sektoren dekarbonisiert werden. Und je früher wir damit anfangen, desto besser ist es natürlich. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir dekarbonisieren sozusagen erstmal die low-hanging fruits und gehen den Weg des geringsten Widerstands, dann ist das natürlich gut, aber dann ist das ja nur ein Bruchteil dessen, was wir eigentlich erreichen müssen. Und deshalb ist es super wichtig, dass man frühzeitig sich auch die Technologien und den Technologiemix auch anschaut und entsprechend auch fördert, den Hochlauf auch anschiebt dieser Technologien und politisch flankiert auch. Man kann ja nicht 2040 auf einmal merken, okay, wir brauchen eigentlich im Gebäudesektor oder im Mobilitätssektor noch neue Technologien, dann sind die bis 2045 sicherlich nicht ausgereicht. Deshalb muss jeder Bereich sich eigentlich auch frühzeitig damit auseinandersetzen, was haben wir für technologische Optionen und was brauchen wir auch an politischer Flankierung, damit diese Technologien auch ausgerollt und skaliert werden können. Deshalb glaube ich, der sektorspezifische Ansatz ist schon der richtige.
Auch aus einem anderen Grund ist es, glaube ich, wichtig, weil wenn man keine genaue Verantwortlichkeit hat in den Sektoren und damit auch eine Zuständigkeit, die man ja auch politisch verorten kann, im Verkehrsministerium beispielsweise oder dann im Gebäudeministerium, weil wenn das nämlich wegfällt, dann fängt natürlich auch so ein bisschen die Schieberei an und sagt, ja, ich muss es ja nicht unbedingt machen, euch im Wirtschaftsministerium, Umweltministerium soll es auch einfacher fallen und damit fällt so ein bisschen diese Accountability auch weg und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass das gemacht wird und um tatsächlich auch in allen Sektoren weiter fortzukommen. Aber das wird auch ein Thema sein, was uns 2023 beschäftigen wird, politisch, was sich allerdings dann auch natürlich auf entsprechende Geschäftsmodelle dann auch auswirken wird. Und ich glaube auch, dass wir schlussendlich, das können wir dann nochmal challengen am Ende des Jahres, dann hoffentlich dann doch auf diese Sektor- und auch Jahresziele dann kommen und diese auch festhalten im Klimaschutzprogramm, was ja dann noch weiter novelliert wird. Dann lass uns doch mal, du hast es ja gerade angesprochen, auch zu Beginn zum Thema Industriepolitik nochmal sprechen. Warum ist Industriepolitik so wichtig in diesem Jahr? Das wird wahrscheinlich auch inzwischen nicht so wenigen entgangen sein, dass die USA ja dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr muss man ja schon sagen, unglaublich vorgelegt haben mit dem sogenannten IRA, dem Inflation Reduction Act. Das kam ja wirklich so ein bisschen wie vom Himmel gefallen und sehr plötzlich in der US-amerikanischen Gesetzgebung, in dem nämlich gesagt worden ist, wir wollen wirklich diese Cleantech-Industrien da darunter gehören Solar, Wind, Wasserstoff und so weiter und so fort. Wir wollen sie voranbringen und zwar mit wirklich hohen Beträgen, die diese Industrie stützen, was dazu geführt hat, dass bereits Ende letzten Jahres viele Investitionsentscheidungen auch gefällt worden sind und die Europäer jetzt aufgewacht sind. Und da ist auch die Frage, wird es jetzt dieses Jahr eine europäische Initiative geben, vielleicht sogar auch Initiativen der Nationalstaaten, um die Cleantech-Industrien auch in Deutschland und in Europa weiter voranzubringen? Wie ist denn da deine Einschätzung?
Also das wird es auf jeden Fall geben. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Das ist auf jeden Fall eins der zentralen, wenn nicht sogar das zentrale Thema, was uns in diesem Jahr begleiten wird. Es ist auch sehr stark europäisch getrieben und eingebettet. Aber man sieht auch auf Nationalstaatenebene und Mitgliedstaatenebene, dass das einfach ein sehr konsensfähiges Thema auch ist. Man ist sich ja größtenteils einig, dass man dort jetzt eine Antwort liefern muss auf diese wirklich sehr üppige Förderung und Mobilisierung in den USA. Das sind immerhin 380 Milliarden, die dort bereitgestellt worden sind. Allerdings muss man dazu sagen, die Förderung ist auf 10 Jahre angelegt und es ist nicht gedeckelt. Das heißt, wenn sie sehr stark in Anspruch genommen wird, geht das gut sehr schnell mal Richtung 800 Milliarden. Das sind so die Schätzungen, von denen man aktuell so hört. Also wirklich sehr umfangreich. Mit der Gießkanne wird dort gefördert. Und jetzt muss man natürlich Gedanken machen in Europa, wie man da mithalten kann. Und Deutschland und Frankreich gehen da vorne weg und haben dort schon sich stark gemacht, auch auf europäischer Ebene, dass man eine Antwort erarbeitet. Und von der Leyen hat jetzt in Davos beim Weltwirtschaftsforum Mitte Januar auch den ersten Plan angekündigt. Das ist noch relativ grob gehalten und noch nicht alles ausdefiniert, was dort passieren soll. Aber sie hat es einen Green Deal Industrial Act genannt und dieser soll im Prinzip aus zwei verschiedenen Bausteinen bestehen. Das ist einmal ein strategischer Rahmen, der entwickelt werden soll. Das ist der Net Zero Industry Act und der soll sicherstellen, dass er angelegt sein an den Chips Act, der jetzt auch schon in der Mache ist. Und der soll eine Mindestproduktion oder einen Mindestweltmarktanteil in ausgewählten, definierten Sektoren sicherstellen bis zum Jahr 2030. Ja, der Chips Act, nur zur Information vielleicht, ist sozusagen auf diese Engpass-Situation während Covid aus dieser Situation heraus entstanden und soll sicherstellen, dass Europa bis 2030 immerhin 20% der Halbleiterproduktion gewährleisten kann. Und so ähnlich soll es jetzt auch bei den verschiedenen Zukunftstechnologien im erneuerbaren Bereich laufen. Das heißt, sollen wahrscheinlich dann auch entsprechende Mindestproduktionswerte festgelegt werden und natürlich dann entsprechend auch flankiert werden durch finanzielle Maßnahmen. Das soll zum einen sein, die Absenkung der staatlichen Beihilferichtlinien und Schwellen sein. Und das heißt, Nationalstaaten sollen einfach mehr Spielräume haben, was die Förderung und Subventionierung von diesen Zukunftstechnologien anbetrifft. Und das Zweite soll sein, dass man auch die Genehmigung dieser Projekte, gerade im Manufacturing-Bereich, also auch in Fertigung dieser Technologien, auch beschleunigen soll. Also ähnlich wie wir es jetzt bei den Projekten im erneuerbaren Bereich gesehen haben, soll das auch in der Fertigung erfolgen. Hinzu kommen sollen dann auch Steuererleichterungsmodelle, die relativ aufwandsarm und schnell umsetzbar sind, so wie wir es in den USA auch haben, und Anti-Relocation Support wurde es genannt. Das heißt, in der Virginia gezielte Beihilfen für Produktionsanlagen in strategischen Wertschöpfungsketten.
Glaubst du denn, dass Investitionsentscheidungen in Europa noch für dieses Jahr, also größere, auch noch zu sehen werden? Oder sind jetzt erstmal viele damit beschäftigt, ihre Ausbaupläne in den USA weiter voranzutreiben und werden möglicherweise dann doch erst im nächsten Jahr dann die größeren Entscheidungen treffen?
Ist natürlich so ein bisschen schwierig zu sagen. Also klar, alles guckt jetzt gerade in Richtung USA und man sieht auch, dass viele Investitionen auch dorthin abwandern und auch viele Projekte erstmal an Hold gesetzt werden, zumindest auf europäischer Ebene. Und so ein neuer strategischer Rahmen und in so eine neue industriepolitische Vision entsteht natürlich auch nicht über Nacht. Das sind natürlich Prozesse, alle Mitgliedstaaten müssen dort mitgenommen werden. Das sind sehr langwierige Prozesse. Das heißt, wir werden da wirklich harte politische Fördermechanismen, können wir ein paar vielleicht kurzfristig sehen, aber diese strategische Ausrichtung wird abgeschlossen sein, wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahres, sondern vielleicht wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Das heißt, das dauert natürlich und Investoren brauchen natürlich die richtigen Signale. Und ich glaube, die Signale werden jetzt schon mal gesetzt. Das ist schon mal richtig und es wurde ja auch schon wahnsinnig viel Vorarbeit in Europa geleistet über die letzten Jahre. Deshalb sehe ich da auf jeden Fall auch noch sehr viel Hoffnung für Europa. Man hatte ja einen riesen Vorsprung, der ist jetzt sicherlich aufgeschmolzen im Vergleich zu den USA in einer sehr kurzen Zeit. Aber man kann es auch wieder aufholen oder die Lücke auch wieder schließen, da bin ich mir ganz sicher. Und man hat ja auch schon Strukturen und das ganze ordnungspolitische Umfeld schon geschaffen. Und da muss ich sagen, da sehe ich auch Vorteile in Europa einfach, weil in den USA, klar, da setzt man die Gießkanne an oder die Bazooka, aber ja, manchmal sattelt man das Pferd dann auch so ein bisschen von hinten auf und man macht sich eigentlich gar nicht über die Spielregeln dieser Märkte. Das sind ja meistens auch sehr neue Technologien, wo die Spielregeln und die regulativen Rahmenbedingungen einfach noch gar nicht so klar sind und ausgereift sind, die technischen Standards noch nicht so ausgereift sind. Und darüber macht man sich teilweise noch gar nicht Gedanken. Ich finde das ja auch, ja, hat auch Vorteile, dass man da wirklich diesen pragmatischen Ansatz dann auch wählt. Und das kann auch funktionieren. Aber klar, hier in Europa ist mein Gefühl, geht man so ein bisschen systematischer vor, legt sozusagen erstmal die Spielregeln fest und klopft das wirklich auch nach allen Lücken und Risiken ab und versucht dann den Markt anzuschieben und ja auch eine nachhaltigere Nachfrage nach diesen Produkten tatsächlich zu schaffen.
So, das heißt, wir können uns mit der Aussage aus dem Fenster lehnen, wir werden doch einige größere Investitionsentscheidungen im Bereich Cleantech sehen dieses Jahr auch noch, weil eben die Ziele ja sowieso ja schon gesetzt waren Richtung Ausbau erneuerbarer und Klimaziele, aber jetzt dann möglicherweise auch die Investitionsbedingungen auch verbessert werden.
Absolut.
Dann kommen wir doch nochmal zu dem anderen Bereich, den du ja auch angesprochen hattest, nämlich Wasserstoff. Wasserstoff ist ja eigentlich kein neues Thema, das ist ja eigentlich, wenn man so möchte, eigentlich schon seit Jahrzehnten auch ein technologisch durchaus relativ entwickeltes Thema ja auch gewesen, zumindest was die klassische Nutzung von Wasserstoff anbelangt, auch in Raffinerien, in Industrieprozessen. Dann wurde natürlich in den letzten 5-8 Jahren auch zunehmend das Thema grüner Wasserstoff ja auch von Seiten der Industrie auch gepusht. Lange hat sich eigentlich nichts getan, weil immer gesagt worden ist, Wasserstoff ist eigentlich viel zu teuer, beziehungsweise die erneuerbaren Energien viel zu kostbar. Sie sollten eigentlich direkt auch genutzt werden in der Verstromung. Was ja zum Teil ja auch, also auf der einen Seite ja sehr richtig ist, auf der anderen Seite, und daher kam jetzt auch so ein bisschen der Schwung auch in den letzten Jahren hinein, natürlich auch gewisse Bereiche es sehr viel schwerer haben, sich zu dekarbonisieren. Eben der Industriebereich beispielsweise oder auch möglicherweise auch der Schwerlasttransport, wenn man so möchte. Und deswegen hat das Thema jetzt ja doch ein bisschen Konjunktur ja auch bekommen. In den letzten 2-3 Jahren würde ich jetzt einfach mal sagen, also grüner Wasserstoff, es sind ja auch einige Gesetzgebungen ja auch angestoßen worden, EU-seitig, es sind Strategien entwickelt worden. Sie werden ja teilweise auch noch entwickelt. Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist so, ja, immer so dieses Warten auf Godot. Also dieses ständige, das kommt jetzt, da ist jetzt der Durchbruch da. Glaubst du, dass das Jahr 2023 das Durchbruchsjahr für grünen Wasserstoff sein wird? Oder befinden wir uns noch so ein bisschen so in dieser Ramp-up-Phase und müssen es dann doch eher so Richtung 24, 25, 26 orientieren für den großen Marktdurchbruch?
Ja, also für den großen Marktdurchbruch, denke ich, ist es realistischer, wenn wir uns Richtung 24, 25, 26 orientieren. Wenn man sich auch die Projekte anschaut, die bisher angekündigt worden sind, auch im großen Maßstab, dann sind die eigentlich alle für 2025 frühestens geplant. Und deshalb ist das, glaube ich, schon realistisch. Das Problem ist bei all diesen Projekten eigentlich, wir haben also die größte Projektpipeline, sehen wir ganz klar in Europa. Es sind eine Vielzahl von Gigawatts, die dort geplant werden. Klar, die USA holen jetzt wirklich im Eiltempo auf. Das ist dem IRA definitiv geschuldet. Aber immer noch hat Europa da auf dem Papier einen Vorsprung. Das Problem ist, dass die finale Investitionsentscheidung bei fast allen dieser Projekte eigentlich noch nicht gefallen ist. Und das hängt einfach extrem eng zusammen mit dem regulatorischen Rahmen, weil es einfach noch zu viel Unklarheit gibt für Investoren. Es ist einfach noch nicht klar, was ist denn eigentlich grüner Wasserstoff? Und das muss im ersten Schritt definiert werden. Weil darauf fußen am Ende natürlich auch alle Förderprogramme, die aktuell gestrickt werden, auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene. Die beziehen sich dann auf die Förderung von grünem Wasserstoff. Da muss aber natürlich erstmal geklärt werden, was ist denn überhaupt grüner Wasserstoff? Und grüner Wasserstoff sollte natürlich idealerweise umweltfreundlicher sein und einen Klimanutzen gegenüber dem konventionellen Wasserstoff aufweisen, dem grauen Wasserstoff. Und das ist nur unter bestimmten Bedingungen gewährleistet. Das ist zum Beispiel nur dann gewährleistet, wenn ein Elektrolyseur zum Beispiel in Betrieb genommen wird und gleichzeitig damit auch zusätzlich erneuerbare Kapazität in Betrieb genommen wird. Ansonsten läuft man Gefahr, dass Netzstrom für den Elektrolyseur verwendet wird, der ja in großen, zumindest in Teilen, auf jeden Fall auch noch grau ist und aus fossilen Energien gespeist wird. Und dann, wenn man sich dann mal die Rechnung anguckt, dann sieht man schnell, dass der vermeintlich grüne Wasserstoff mit Netzbezug umweltschädlicher ist als der aktuell verwendet wird, der graue Wasserstoff. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Und deshalb ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man erstmal diese Spielregeln, was ich vorhin meinte, festlegt. Ja, und in den USA ist man da so ein bisschen blauäugiger und geht man da so ein bisschen schneller vor und sagt, okay, wir pushen jetzt erstmal die Technologie und machen uns danach eigentlich Gedanken, was eigentlich grüner Wasserstoff ist, was eigentlich sozusagen wie klimafreundlich der eigentlich ist, was da die genauen Bedingungen sein müssen. Und das ist ein Prozess, der dauert sehr lange. Da sind sehr viele verschiedene Interessen im Spiel. Und leider muss man auch dazu sagen, wirklich zu lange in Europa. Der Prozess läuft nämlich eigentlich schon seit 2 Jahren. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass er dieses Jahr endlich mal zum Abschluss kommt. Die Europäische Kommission muss diesen delegierten Rechtsakt, auf den eigentlich die gesamte Industrie hier in Europa wartet, vorlegen. Eigentlich sollte das schon längst passiert sein. Das soll jetzt eigentlich Anfang des Jahres passieren. Wir können definitiv gespannt sein. Aber wenn das passiert und dann die Regeln festgelegt sind, da bin ich mir sicher, dass für einen großen Teil dieser geplanten Projekte dann auch eine Investitionsentscheidung erfolgt. Und dann werden die Projekte natürlich nicht von heute auf morgen gebaut, aber dann werden die Timelines eingehalten und 2024, 2025 werden wir massiven Zubau von Wasserstoffprojekten und dann hoffentlich auch grünen Wasserstoffprojekten in Europa sehen, da bin ich mir ganz sicher.
Super, Jakob, wir haben echt viele Themen gestriffen. Ich versuche es hier nochmal kurz zu rekapitulieren. Lass uns mal schauen, ob wir irgendwas Wichtiges ausgelassen haben. Wir haben, um das mal vielleicht ganz grob zu clustern, so ein bisschen über das Einleiten des Endes der fossilen nuklearen Ära gesprochen, nämlich, dass möglicherweise dieses Jahr auch erste Gespräche, vielleicht sogar auch Entscheidungen anstehen könnten für den Kohleausstieg 2030. Auch in den ostdeutschen Bundesländern. Gleichzeitig möglicherweise, darüber haben wir jetzt nicht im Detail gesprochen, aber vielleicht auch festzuhalten ist, dass das Thema Atomenergie vielleicht doch ab März, April beerdigt sein wird. Es kommt immer wieder Diskussionen hoch, aber das möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Abschätzung abgeben. Ja, die Diskussion wird es, glaube ich, nochmal ein bisschen geben, aber ich glaube, eine Renaissance oder ein komplettes Hochfahren wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, darüber haben wir auch gesprochen, ist nämlich wirklich der beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien. Da haben wir über Genehmigungsprozesse gesprochen, die Umsetzung, die wirklich auf Bundesländerebene, auf kommunaler Ebene auch vorangebracht werden müssen. Es gibt eine entsprechende Flankierung von Bundes- und EU-Seite. Und du hast das Thema Strommarktdesign angesprochen. Das ist im Prinzip die große Frage, die dieses Jahr auch diskutiert wird. Wie soll denn dieses Endsystem ausschauen? Also wenn wir tatsächlich zu 100% oder weitestgehend durch erneuerbare Energien versorgt sind, darüber haben wir auch gesprochen. Der zweite Bereich war so ein bisschen auch, wie kriegen wir jetzt auch die Sektoren fit gemacht, die noch hinterherhängen. Gebäudesektor, Mobilitätssektor haben wir insbesondere angesprochen. Auch unsere Abschätzung, dass dieses Jahr dann auch die Frage geklärt wird, wie das Ganze gemessen wird und unsere Hoffnung und vielleicht können wir auch sagen, auch unsere Abschätzung, dass es schlussendlich dann auch zu einer Entscheidung kommt, dass es dann sektorspezifische und auch Jahresziele geben wird. Und dann haben wir noch über den Bereich ja, Wertschöpfung und Industriepolitik gesprochen. Da wird wohl auch einiges an Antwort zu erwarten sein. Ja, das Querschnittsthema Wasserstoff ist deswegen Querschnittsthema, ne? Weil es ist ja sowohl industriepolitisch als auch für den Ausbau der neuen Energien, als auch für die Energieversorgungssicherheit und auch die Dekarbonisierung der Industrie total wichtig.
Absolut. Ja, um das Industriepolitik-Thema noch eine Ergänzung zu machen dazu. Natürlich ist nicht nur der IEA, der dann ein wesentlicher Treiber für dieses Thema ist, sondern insbesondere natürlich auch die strategische Autonomie, die natürlich so wichtig ist wie nie zuvor. Ich glaube, die Energiekrise hat das offengelegt, dass wir einfach extreme Abhängigkeiten auch in diesen Bereichen haben, bei der Lieferung von Materialien und von Ressourcen, von Vorprodukten entlang dieser Wertschöpfungsketten. Und ja, bei den Zukunftstechnologien liegen die Abhängigkeiten nicht bei Russland, aber da sind die Abhängigkeiten bei China im sehr, sehr großen Ausmaß vorhanden. Teilweise über 80% sind wir abhängig von den Ressourcen aus China. Und ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der dieses Thema auch nochmal befördern wird.
Absolut. Natürlich hätten wir jetzt auch noch beliebig in Details hineingehen können. Vielleicht können wir es auch mal für eine weitere Folge uns aufnehmen, dass wir uns dann nochmal die einzelnen Technologien genauer anschauen. Vielleicht auch sogar einzelne Player und Unternehmen bzw. Sektoren. Aber ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Rundumschlag gewesen für 23. Ja, ganz herzlichen Dank dir. Und lass uns da mal mit ein bisschen Abstand nochmal drauf zurückschauen und gucken, wie treffsicher wir mit diesen Aussagen waren.
Unbedingt. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Und ja, wir können das gerne nochmal wiederholen. Dann vielleicht zum Thema Ressourcenwende. Ich glaube, das haben wir heute gar nicht gecovert. Ich glaube, da passiert viel zu wenig und da muss irgendwie auch langsam mal was passieren.
Das ist ein wichtiger Punkt. Den müssen wir wirklich nochmal extra vertiefen, weil Ressourcenwende, um diesen Begriff aus der Energiewende auch nochmal abzuleiten, ist ja tatsächlich auch der Versuch, mal zu beschreiben, wie stark wir auch im Bereich Kreislaufwirtschaft in der Wiedernutzung von Materialien, von Rohstoffen hier uns auch wir fit machen müssen als prinzipiell rohstoffarmer Kontinent. Aber das machen wir wirklich nochmal in einer gesonderten Folge. Herzlichen Dank dir, Jakob.
Danke dir, David.
Bis später. Ciao.
Ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.